Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute Präzision statt Skalpell. Die moderne Welt der interventionellen Endoskopie. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und wir sind noch in den Untersuchungsmethoden unterwegs. Und in den letzten Folgen hatten wir ja auch schon mal geschaut auf die Endoskopie, was die alles so kann. Und da blicken wir heute noch einmal hin. Und zwar, wenn man Gallensteine hat oder auch andere Wege verstopft sind oder noch vieles mehr, kommen spezielle moderne Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zum Einsatz, zum Beispiel ein ERCP oder Endosonographie. Was das alles sein soll, was sich hinter diesem tollen Buchstaben ERCP verbirgt, was eine Endosonographie ist und was man damit tatsächlich alles machen kann und wann es geeignet ist und wann nicht. Was gibt es da vielleicht für Nebenwirkungen oder vielleicht gibt es auch gar keine? Jedenfalls all diese Fragen, die klären wir heute. Und dafür habe ich wieder zwei Gäste. Zum einen ist es der Chefarzt der Klinik für Gastrologie, Hämatologie und Onkologie, Nephrologie der DRK-Klinik in Berlin-Köpenick. Und sein Name Dr. Med. René Pschowski. Und als zweiten Gast sein Oberarzt Dr. Med. Markus Lesidrenski. Und beide klären uns da heute richtig auf, erzählen uns, was man damit alles machen kann. Das ist wirklich Hightech-Medizin. Schön, dass Sie wieder bei mir sind bei Rezeptfrei. Herr Dr. Pschowski, schönen guten Tag.
Grüße Sie, hallo. Vielen Dank für die erneute Einladung.
Ja, und auch wieder dabei sein Oberarzt, Herr Dr. Lesidrenski. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Tag. Freut mich, hier zu sein.
Super. Ja, heute sprechen wir ja über ganz spannende Abkürzung. ERCP. Und Endosono, was verbirgt sich denn dahinter?
Also ERCP ist die Abkürzung für endoskopisch retrograde Scholl-Angio-Pankreatikographie.
Ja. Das sagt mir jetzt auch nicht viel mehr als ERCP.
Genau, ne? Das heißt mal so, wenn man es halt ausspricht. Und letztendlich geht es darum, halt den Gallengang oder halt auch den Pankreasgang halt zu spiegeln, also man spiegelt da nicht direkt rein, sondern man nutzt letztendlich zwei Methoden, indem man einmal die Endoskopie benutzt, ne, also eine Videoendoskopie, mhm, und dann den Gallengang oder den Pankreasgang sondiert, Kontrastmittel gibt und das dann halt über die Durchleuchtung letztendlich dann indirekt darstellen kann. Ne. Also man, aha, benutzt, ne, die Radiologie und halt die Endoskopie.
Ach so, ah, und das mache ich dann, wenn ich Gallensteine habe.
Ja, also früher war das halt, ne, wir kommen ja später noch auf diese Endosonographie drauf zu sprechen, aber früher war das halt ein diagnostisches Tool. Ja, das heißt, man hat das gemacht, um zum Beispiel Gallengangssteine halt darzustellen.
Ja, ja, ah, okay.
Und dann hat das dann halt gesehen, indem ich dann Kontrastmittel gegeben habe und habe dann zum Beispiel eine Aussparung gesehen, ne, weil das Kontrastmittel halt an diesem Stein dann da vorbeigeflossen ist. Und dann war halt eine weiße Aussparung. Ja. Ja, okay. Ja, aber halt so eine ERCP oder ERC, weil den Pankreasgang, den stellen wir also eigentlich selten dar, ja, weil das dann auch mal bestimmte Risiken halt mit sich birgt. Ja. Mhm. Die ist jetzt vom damaligen diagnostischen Tool jetzt zu einem rein therapeutischen Tool geworden, ne, weil man halt andere Methoden hat, die man dementsprechend vorschaltet, ne, halt um sowas halt zu diagnostizieren.
Okay, na dann schauen wir uns noch mal die Endosono an.
Ja, genau. Also Endosonographie ist halt auch, wie man zwei Methoden letztendlich miteinander kombiniert. Also einmal die Videoendoskopie, ja, und halt den Ultraschall. Ja, das ist ja der endoskopische Ultraschall. Und der Vorteil ist dran, ich habe vorne halt an diesem Gerät so eine kleine Ultraschallsonde, ist, dass ich ziemlich nah an den Organen bin. Ne? Und dadurch habe ich halt bei bestimmten Organen die höchste Auflösung. Ja? Das heißt, ich kann mehr sehen, ja, als zum Beispiel teilweise halt auch im CT oder im MRT. Ne? Ja, und das ist halt der Vorteil. Und das ist zum Beispiel wenn es zum Gallensteine geht, ist es so, wenn ich einen Verdacht habe, der Patient hat Gallengangssteine, dann schalte ich eine Endosonographie vor, ja, und kann die dann dadurch zum Beispiel nachweisen. Und dann ist halt im zweiten Schritt erfolgt dann die ERC, ja, und wo ich dann den Gallenstein letztendlich dann mir raushole.
Ah, okay.
Und um das mal einzuordnen, diese endoskopische Entwicklung der letzten Jahrzehnte mit der ERC und der Endosonographie, das hat früher großer OPs bedurft. Letztendlich Gallensteine im Gallengang, da war der Chirurg gefragt und das waren keine kleinen Eingriffe. Mhm. Das kann man heute alles sozusagen minimal invasiv machen und vor allen Dingen durch die Endosonographie können wir gerade bei so einem Gallenstau, also dieses klassische Gelbwerden, ja, Ikterus, erstmal schauen, was ist denn die Ursache, ja, und können dann die richtige Therapieentscheidung fällen. Mhm.
Okay, aber fangen wir nochmal ganz an. Also ich komme als Patient zu Ihnen, ist es dann auch wie eine Magenspiegelung? Also es ist genauso?
Ja, es ist ähnlich, also man zum Beispiel eine Endosonographie kann man auch ambulant machen, ja. Mhm. Aber man braucht eine bestimmte, man macht es ja nicht einfach so, ne? Man braucht eine bestimmte Indikation. Ja?
Genau, also mein Hausarzt sagt irgendwas und mir geht es nicht gut und dann komme ich.
Genau, entweder der Hausarzt, ne, oder der niedergelassene Gastroenterologe hat eine bestimmte Verdachtsdiagnose, zum Beispiel zu Gallengangsteine oder hat vielleicht auch mal einen Verdacht auf einen Tumor, ne? Und dann stellt er ihn vor, den Patienten zur Endosonographie. Und die Endosonographie, weil einfach mal das Gerät, das ist etwas dicker und wir haben ja schon gesagt, so eine Magenspülung kann man auch mal mit einer reinen Rachenanästhesie machen, aber für eine Endosonographie empfiehlt sich schon auf jeden Fall als so eine Kurznarkose, so eine Sedierung. Ja, das man kriegt ein Medikament gespritzt, ja, und dann schläft man, das ist einfach mal deutlich angenehmer, weil halt der Schlauch wirklich etwas
dicker ist. Das ist auch dieser schöne Schlaf, den wir alle.
Genau. Ne? Man gibt dann halt,
okay.
Ja, ne, und dann, wenn es zum Beispiel um den Gallengangstein geht, das heißt, der Patient kommt nüchtern, ja, man gibt ihm dann letztendlich das Medikament und dann führt man das Gerät ein und kann dann, je nachdem, welche Fragestellung ist, dann halt die mit der Endosonographie dann hoffentlich beantworten. Ne? Mhm. Genau. Und wenn sich danach dann keine weitere Untersuchung halt anschließt, dann kann der Patient danach auch wieder nach Hause gehen. Mhm. Und wenn sich nochmal eine andere Untersuchung mit anschließt, dann würde man mit dem Patienten dann natürlich danach dann darüber sprechen, was man dann empfehlen würde.
Ja.
Also sie arbeiten letztendlich mit der Endosono und der ERCP sehr gezielte Fragestellungen ab. Das ist nicht wie der Darmspiegelung oder bei der Magenspiegelung, die ja doch deutlich häufiger stattfinden. Mhm. Oder im Sinne einer Vorsorge, sowas gibt es bei der Endosono und sozusagen ERCP nur ganz, ganz bedingt, wenn sie bestimmte Zysten zum Beispiel sozusagen in der Bauchspeicheldrüse abklären und überwachen, dann brauchen sie regelmäßig Endosonographien, aber ansonsten sind das sehr, sehr spezielle Fragestellungen, die sie damit abarbeiten.
Ah ja, also ich komme dann meinetwegen wirklich mit Verdacht auf Gallensteine und
ja, also häufig ist es ja auch gar nicht so, was das ambulant, sondern der Patient liegt schon im Krankenhaus. Ne?
Ach so,
das heißt, der kommt mit irgendeiner Symptomatik.
Beschwerden.
Ja, genau, hat Beschwerden, ne? Hat zum Beispiel irgendwie Fieber, ne? Bauchschmerzen oder so. Ne? Ja. Und dann wird der halt stationär aufgenommen. Und dann macht man ja nicht gleich die Endosonographie, man macht zum Beispiel erstmal einen ganz normalen, konventionellen Ultraschall. Ne? Also konventionell einfach den von außen, ne? So einen abdominellen Ultraschall. Dann hat er bestimmte auch bestimmte Laborwerte, ne? Also zum Beispiel Leberwerte sind hoch. Und dann hat man bestimmte Verdachtsdiagnose. Ne? Und wenn ich dann zum Beispiel einen Ultraschall sehe, ach Mensch, da sind ja jetzt in der Gallenblase sind zum Beispiel schon Steine drin, ja? Ja, und ich kann jetzt aber den Gallengang nicht so gut darstellen, dann würde sich dann im zweiten Schritt dann die Endosonographie mit anschließen, wo ich dann das halt zum Beispiel dann bestätigen könnte, um dann halt eine ERCP zu machen. Das ist zum Beispiel jetzt die eine Fragestellung. Ne? Mhm. Das andere ist dann zum Beispiel bei bestimmten Tumoren, insbesondere Tumoren halt von der Bauchspeicheldrüse, dann dient die Endosonographie auch als ein diagnostisches Tool. Ja, und ich kann aber halt da auch, der Vorteil ist, nicht nur was sehen, sondern ich habe dort auch wieder so einen kleinen Arbeitskanal.
Ah.
Und wo ich bestimmte Sachen halt durchführen kann, dann halt auch mal eine gezielte Probe entnehmen kann. Ne?
Ja. Ach so, und dann kann ich mich ums Pankreas kümmern und um die Galle und.
Genau, zum Beispiel also rein diagnostisch, zum Beispiel ums Pankreas, ne, oder halt, wenn ich halt auch Tumore im Magen, Darmtrakt habe, halt auch die dann gezielt zum Beispiel über so eine feine Nadel halt punktieren und dann halt eine Gewebeprobe entnehmen.
Ah, ja.
Oder halt auch einfach mal überhaupt morphologisch halt einzuschätzen, um was es sich denn da genau handelt. Ne? Ja, weil. Okay. Ja. Nicht alle Tumore sind ja dann immer so, die wachsen ja dann nicht immer unbedingt das Lumen hinein, also in den Magen hinein, sondern manche liegen halt noch ein bisschen unter dieser Schleimhaut.
Ach so.
Ja, und das heißt, die Schleimhaut sieht ganz normal aus. Und wenn ich dann nur mit einer Biopsiezange rangehe, dann kann der Pathologe auch nur sagen, ja, das ist ja ganz normale Schleimhaut, weil ich komme ja gar nicht so tief rein. Ne? Das ist einfach da drunter. Das ist halt nur die Spitze des Eisbergs. Und ich muss genau da drunter gucken. Und dafür hilft mir dann einfach mal der endoskopische Ultraschall.
Okay, ja, das ist dann ganz gut. Aber das sind jetzt Behandlungen, die überwiegend so im Magen und Leber und Bereich, also oder macht man das auch im Darmbereich?
Auch im Dickdarm macht man das, insbesondere halt auch beim Rektum, also das ist der unterste Teil, ne? Das gehört ja dazu halt, wenn da Krebs, ne, wenn man das Rektumkarzinom hat, ne, dann gehört das mit zum Staging, also einfach zu gucken, wie tief geht denn der Tumor, ne? Weil davon halt abhängig ist, wie dann die Therapie ist. Ne? Also es gibt nicht nur oberen endoskopischen Ultraschall, sondern auch den unteren endoskopischen Ultraschall.
Ah, okay, also.
Aber auch zum Beispiel bei Endometriose, ne, Ausbreitungsdiagnostik gynäkologisch zugewiesen, zu gucken, ist sozusagen der Darm mit betroffen oder nicht. Also auch da gibt es sozusagen sehr, sehr viele Fragestellungen an die Endosonographie.
Ach so, das ist ja dann sehr vielseitig.
Ist es.
Ja, okay. Keine Langeweile auf jeden Fall. Kann man denn noch mehr damit machen mit ERCP?
Ja, also klar, einmal die nicht tumorösen Erkrankungen, wir haben ja schon besprochen, so Gallengangsteine, ne? Und dann gibt es natürlich aber auch halt die Tumore. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tumor der Bauchspeicheldrüse habe und der Gallengang, der läuft ja durch den Kopf von Bauchspeicheldrüse durch, dann kann der Tumor halt auf diesen Gang drücken, ne, den Gallengang.
Ja.
Und wenn er da drauf drückt, dann kann der Gallesaft, ne, der über den Gallengang, ja, also die in der Leber produziert wird und über den Gallengang halt in den Dünndarm halt abfließt, der kann nicht richtig abfließen, ne, weil das ist halt dann, da drückt ja der Tumor drauf.
Ja.
Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel nicht die Möglichkeit habe, das operativ zu entfernen, ne, das gibt's ja, ne, dann kann ich das halt endoskopisch so machen, indem ich halt den Gang sondiere, ja, also mit im Rahmen einer ERC, ja, also ein Draht vorschiebe und dann halt wieder so ein Stent reinmache, ne? Also so ein, das kann entweder Plastik sein, ja, oder halt so ein Metallgeflecht. Ja.
Ach so, okay.
Ja, um halt einfach diesen Saft wieder abfließen zu lassen, damit diese Gelbfärbung dann letztendlich dann halt auch weggeht. Ja.
So ähnlich wie Sie in der letzten Folge schon beschrieben haben mit dem Schlucken.
Ja, genau, genau.
Ne? Ah, ja. Nur kleiner.
Wobei ich schon glaube, sozusagen die ERCP an sich hat schon sehr umschriebene Fragestellungen. Die sind sehr sozusagen komplex, brauchen sehr viel sozusagen Erfahrung. Beispielsweise die Fachgesellschaft im sozusagen diskutiert, empfiehlt eigentlich die Durchführung in Zentren erst ab einer Fallzahl von 200 im Jahr. Aber auch diese Zahl ist ja doch recht überschaubar. Aber um da überhaupt eine Expertise zu haben, und sie sind halt an den Gallengängen fast ausschließlich tätig. Und sie hat natürlich auch ein Nebenwirkungsprofil und das ist gar nicht so zu unterschätzen. Deswegen sind auch sozusagen die endoskopischen Verfahren, die diagnostischen Verfahren da deutlich nach vorne gerückt. Also worum geht's konkret? Na klar, wenn Sie sozusagen in so einem Bereich sozusagen intervenieren und Sie schneiden an der Papille, Sie machen die Öffnung vorsichtig größer, kann es zu Blutungen kommen. Beispielsweise Perforation, Löcher, das sind alles Dinge, die natürlich selten ist, aber die Bauchspeicheldrüse ist ein sehr empfindliches Organ und sozusagen kann sich entzünden, also die Pankreatitis, die Bauchspeicheldrüsenentzündung kann sich auslösen und je nach Zentrum und Studienlage ist das Risiko bis 10% und das ist gar nicht so ohne. Also letztendlich einer von 10, die können sehr fulminant, die können stark sein. Nur ist es so, wenn es eine Indikation gibt, muss man immer abwägen. Dann muss dieses Risiko auch eingegangen werden und der erfahrene Untersucher sozusagen, da ist es auch geringer. Aber letztendlich deswegen muss die Indikation stehen und deswegen hat als diagnostisches Tool und dann sozusagen auch im nächsten Schritt als interventionelles Tool die Endosonographie so viel Bedeutung für uns gewonnen.
Okay, also es hört sich ja als sehr präzise an. Also da muss man wirklich sehr, sehr genau arbeiten können und sehr, sehr viel Know-how haben.
Nur für den Endoskopiker, der ja klassischerweise in der Ausbildung so mit der Magen-Darm-Spiegelung anfängt, ist das dann nochmal ein ganz, ganz entscheidender Schritt für in Richtung ERCP. Sie müssen nochmal ihr Kleinhirn völlig umtrainieren, während sie nach vorne schauen mit der Optik beim Gastroskop und bei der Darmspiegelung. Ist es so, dass Sie bei dem ERCP-Gerät, das ist ein sogenanntes Seitenblickgerät, also Ihre Interventionsöffnung, mit der Sie arbeiten und Ihre Kamera guckt zur Seite und Sie führen eigentlich das Gerät erstmal bis blind, nicht ganz blind, ja, Sie sehen natürlich so ein bisschen was in der Umgebung, aber bis zur Papille ein und das ist immer für uns alle und wir sind ja alle diesen Weg gegangen, dann schon mal mit ein bisschen Schmunzeln zu sehen, wenn neue Kollegen, die eigentlich sehr gut Magen- und Darmspiegelung durchführen können, das erste Mal ein ERCP-Gerät sozusagen in der Hand haben und eigentlich ein bisschen verloren sind.
Okay, da kommen wir erstmal ins Schwitzen.
Ja, ich erkläre das immer so ein bisschen, das ist wie Autofahren. Ja, man guckt nicht nach vorne raus, sondern guckt zur Seite raus. Ne?
Okay. Ja, gut, da ist man auch erstmal irritiert.
Genau.
Okay, aber dann, man gewöhnt sich dann scheinbar dran.
Ja, genau. Also irgendwann hat man ja so seine Landmarken, an die man sich halt, an denen man sich halt orientiert.
Okay. Und die DRK-Klinik Berlin-Köpenick, die bieten aber scheinbar das richtige Know-how dafür.
Ja, das tun wir.
Das ist gut.
Wir haben eine sehr, sehr hohe Zahl von ERCPen und dadurch, dass wir natürlich ein onkologisches Zentrum sind, eine große Rettungsstelle haben, großes Einzugsgebiet haben, haben wir natürlich auch der Klassiker, der Stein, über den wir schon gesprochen haben. Und jeder, der mal so eine Gallenkolik hat, wenn sie eine Frau fragen, sozusagen Geburt oder Kolik, welche Schmerzen waren stärker? Ja, da ist die Antwort recht eindeutig, die Kolik.
Oh, diese Geschichte.
Dann sozusagen, dadurch sehen wir doch recht viele und können denen aber Gott sei Dank auch schnell helfen und okay. Das ausreichend Expertise vorhanden.
Okay. Muss ich denn nach so einer Behandlung auch stationär bleiben? Also muss ich da mehrere Tage? Also Sie haben ja gesagt, ich bin ja schon stationär eigentlich oft da. Aber wie fit bin ich danach?
Also ich glaube, wir müssen unterscheiden. Also wir können ja noch über die interventionellen endosonografischen Eingriffe reden. Wenn wir jetzt rein über die ERCP reden, ist halt die Frage, wie sind Sie zu uns gekommen? Sind Sie über die Rettungsstelle gekommen im Sinne von, Sie hatten eine Kolik, Sie haben einen sozusagen Infekt entwickelt. Mhm. Dann sind Sie schon einige Tage sozusagen stationär, bis der Infekt gut behandelt ist und es ist halt letztendlich im Körper immer stehende Flüssigkeiten, freut sich jedes Bakterium, deswegen muss man immer gucken, dass alles im Fluss ist und sobald die Gallensäure dann wieder fließt, bekommt man sozusagen das Problem auch recht schnell in den Griff. Ah, okay. Wenn Sie als reinen Zufallsbefund, ja, also es gibt eine Bildgebung aus einem anderen Grund, beispielsweise ein CT, dort ist ein Stein in den Gallengängen, ist es so, dass wir sowas auch zunehmend ambulant durchführen, wenn der Eingriff unkompliziert ist, ja, und kann man so in der Regel mit einer Nacht rechnen, wenn die Papille schon mal geschnitten wurde im früheren und man muss nur Steine rausholen, man muss einen Stent wechseln, ist das sogar ein ambulanter Eingriff.
Ah, okay.
So, dass sie dann gleich nach dem Wachwerden 4 Stunden, 6 Stunden, wenn es ihnen gut geht, wieder nach Hause gehen können.
Okay, oh, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Ja, prima. Haben wir denn noch was Wichtiges vergessen?
Ja, also insbesondere, Herr Dr. Pschowski meint das ja auch schon bei der Endosonografie, das, was ja früher auch eher halt ein diagnostisches Tool war, ne, ist ja mittlerweile halt auch ein therapeutisches Tool. Ne? Man nennt das dann halt so
kann auch mehr.
Genau, ist interventionell, ne? Wie ich ja schon gesagt habe, hat halt auch so einen Arbeitskanal, womit ich halt bestimmte Instrumente halt einführen kann, also bis zu einer Gewebeprobe, die ich dann entnehmen kann. Aber wir haben ja auch bestimmte Erkrankungen, die vorher früher halt auch dann auch chirurgisch halt therapiert werden mussten, also zum Beispiel nach einer schweren Entzündung der Bauchspeicheldrüse.
Mhm.
Ja, da können sich ja dann so Abszesse bilden, ja, oder halt auch so Pseudozysten.
Mhm.
Ja, das sind so flüssigkeitsgefüllte Räume, die halt Beschwerden machen können. Ne? Also ein Abszess, ich glaube, das braucht man nicht weiter erklären, das ist halt natürlich eine Eiteransammlung und die gehört da nicht hin. Ne? Die kann Fieber machen, im kleinsten Fall bis zu halt einer Sepsis, also bis zu einer Blutvergiftung.
Okay.
Und da muss man den ja irgendwie drainieren. Ne? Und früher war das dann halt so, dass man das dann halt teilweise dann chirurgisch machen musste, mit häufig aber auch nicht so guten Ausgängen. Ja? Und das macht man mittlerweile halt endoskopisch. Ne? Also das kann man halt endosonografisch machen, indem man diesen Abszess oder diese Pseudozyste, von, die von der Bauchspeicheldrüse halt ausgeht, halt endosonografisch darstellt und dann über diesen Arbeitskanal dann gezielt punktiert, ja, dann diesen den Kanal, den man dann da geschaffen hat, zum Beispiel dann dilatiert, dann Röhrchen einlegt, also kleine Stents, damit man halt diese Flüssigkeit in den Magen halt ableiten kann, ja, oder halt seit mehreren Jahren, was halt auch auf dem Markt ist, sind dann halt solche Lumen-Opposing Metal Stents, LAMS nennt sich, das ist halt ein englischer Begriff. Mhm. Das sind halt Stents, die man dann direkt halt in diesen Flüssigkeitsverhalt letztendlich reinbrennen kann, ja, und die dann halt so eine Verbindung halt schafft, zum Beispiel in den Magen oder in den Dünndarm. Und das Sekret kann dann halt da komplett ablaufen. Ne? Und da sind auf jeden Fall die Indikationen immer weiter gesteckt worden. Und da sind jetzt mittlerweile Sachen, die man machen kann, die hat man sich vor Jahren noch gar nicht so erträumt. Ja? Und wodurch halt auch die Chirurgie immer mehr letztendlich so eher in den Hintergrund halt auch gedrängt wird. Ne?
Ja, okay, stimmt. Die Chirurgie wird sozusagen entlastet.
Ja.
Ja, aber es sozusagen hat auch positive Folgen für den Patienten. Also nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Magenausgangsstenose entwickelt sich sozusagen durch einen Bauchspeicheldrüsentumor oder durch einen Magen, sozusagen versuche gerade zu erklären, Magenausgang ist letztendlich das Lumen sozusagen da, wo die Nahrung, die Flüssigkeit lang geht, verstopft. Mhm. Ja, und sie kommen da letztendlich, die Leute stellen sich vor, die Betroffenen mit Erbrechen. Und in so einer Situation ist es zum Beispiel so, früher hat man das oft chirurgisch gelöst. Heute kann man sozusagen mit diesen Stents beispielsweise versuchen, sich eine Dünndarmschlinge endosonografisch aufzusuchen und dort sozusagen eine Verbindung herzuschaffen. Und was man dann doch eindrücklich sieht, und das bei aller Tragik sozusagen des Befundes für die Betroffenen, dass die letztendlich runtergehen in die Untersuchung und dort noch erbrechen und überhaupt nichts essen wollen und es ihnen nicht gut geht, und man legt diesen Stent und danach können sie faktisch von einer auf der anderen Sekunde wieder essen, was eine enorme Lebensqualität ist. Und das bei einem doch ganz kleinen Eingriff. Ja. Ohne sozusagen den großen Schnitt, ohne sozusagen die ganze Regenerationsphase nach solch sozusagen einem chirurgischen Eingriff. Und da ist doch jetzt sozusagen wahnsinnig viel möglich und passiert von den Entwicklungen endoskopisch in den letzten Jahren.
Ja, ist ja für den Patienten auch wirklich viel, viel besser. Also viel entspannter.
Und das glaube ich, das Wichtigste ist auch gerade, weil wir das Wort Palliativ jetzt schon einmal erwähnt haben, dass man sozusagen so den Gedanken, das Mindset da so ein bisschen ändert. Palliativ sozusagen kann auch bedeuten, dass man mit einer Erkrankung, auch mit einer Tumorerkrankung inzwischen einige Jahre leben kann. Mhm. Ja? Und da ist es natürlich extrem wichtig, neben der Therapie auch eine Lebensqualität zu haben. Ja, genau. Und um bei dem Beispiel zu bleiben, ist es da natürlich so, Essen ist Lebensqualität, ne? Essen können, und ja, deswegen ist das zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Eingriff, und minimalinvasiv ist das natürlich sozusagen das Beste, was Sie dem Patienten in der Situation, in der sowieso schwierigen Situation anbieten können.
Ja. Ach, das hört sich gut an. Macht Hoffnung.
Ja, so man das in der Situation so sehen will, ist es zumindest ein Stück zurück von der Lebensqualität. Ja. Ja, aber das ist nur ein Beispiel. Mhm. Weiteres Beispiel, hochbetagt, Gallenblasenentzündung, gar nicht mehr operativ versorgbar, sodass man da auch versucht, über den Magen, das Duodenum, einen Stent in die, also in den Dünndarm, sozusagen in die Gallenblase einzulegen, um sozusagen, dass der Eiter die Entzündung sozusagen abfließen kann, sich sozusagen rückbilden kann. Auch da sozusagen wieder die Möglichkeit von einem minimaleren Eingriff statt der OP, die theoretisch manchmal nicht möglich ist, aufgrund des schwer kranken Patienten oder hochbetagt, wo man weiß, Operation würde man nicht überleben, würde Betroffene nicht überleben, ja. Da, wo man sozusagen endoskopische Möglichkeiten hat, sozusagen dann noch etwas für den Patienten rauszuholen.
Genau. Okay. Und es gibt ja auch Umstände, wo man dann zum Beispiel die Anatomie einfach nicht mehr gegeben ist. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel voroperiert wurde, ne? Oder halt der Tumor ist zum Beispiel im Dünndarm so weit vorgeschritten, dass ich im Rahmen mit einer ERCP da entweder weil die Anatomie anders ist, halt gar nicht hinkomme, oder der Tumor halt so fortgeschritten ist, dass ich da gar nicht mehr das sondiert kriege, ne? Dann kann man das mittlerweile halt auch endosonografisch lösen, ne? Indem ich dann halt endosonografisch zum Beispiel über diesen Magen mir die Leber halt einstelle, ne? Und dann halt zum Beispiel den weiten Gallengang halt dann da darstellen kann und den dann halt auch punktiere. Und dann die geile Flüssigkeit, zum Beispiel halt entweder in den Dünndarm, ne, bei normaler Anatomie oder bei veränderter Anatomie, dann zum Beispiel auch in den Magen ableiten kann.
Okay. Ja, dann habe ich ja, glaube ich, wirklich einen guten Überblick bekommen, was man mit ERCP und mit Endosono so machen kann. Das ist ja wirklich eine ganze Menge. Also, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie uns hier so gut aufgeklärt haben, Herr Dr. Pschowski und Herr Dr. Der Sidrinski.
Ja, vielen Dank ebenso.
Herzlichen Dank. Danke. Tschüss.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.